Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Da hinten im Fenster seht ihr zwei Mädels, die heißen Emma und Leonie. Emma und Leonie kommen aus dem heutigen Potsdam. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wie sind die in das 18. Jahrhundert gekommen? Ah, da hat eine ältere Dame in ihrer Nachbarschaft, hat ihre Finger im Spiel. Und diese Dame heißt Madame R. In Diebstahl im Waisenhaus, Band 1, reisen Emma und Leonie zum ersten Mal in die Vergangenheit. Sie treffen auf Johann und Georg und die vier freunden sich an. Emma und Leonie lernen den harten Alltag im Waisenhaus kennen. Anhand eines magischen Rings stellen sie das dortige Leben auf den Kopf. Und durch einen gewagten Medikamentendiebstahl retten sie das Leben von Johanns todkranker Schwester Wilhelmine. In Band 2, Geheimnisse am Hof, reisen Emma und Leonie zum zweiten Mal, ein Jahr später, in die Vergangenheit. Sie reisen anhand einer Tarnkappe, die sie unsichtbar macht. Hier seht ihr Georg. Georg ist inzwischen Bursche eines Leibgardeoffiziers von König Friedrich. Und Johann arbeitet in einer Textilwerkstatt. Hier in diesem Buch erlebt ihr das größte Hoffest, das König Friedrich jemals gegeben hat. In Band 3, Drama an der Hofoper, reisen Emma und Leonie zum dritten Mal in die Vergangenheit. Emma und Leonie reisen anders als in Band 1 und dann zwar Band 2. Wir haben das Jahr 1755, die Premiere der Oper Montezuma von Hofkomponist Karl Heinrich Graun steht an. Damals war alles anders, so auch die Musik.
Wecca, ch'al fin l'impone, ch'al fin l'impone, la gloria sua l'onore, cor abbandoni amore, e cor amato in campo, da forte a trionfa. Triumphar, da forte triumphar. Vega, ch'al fin l'impone, la gloria sua l'onore. Cor abbandoni amore, e cor amato in campo, da forte trionfa, da forte trionfa. A forte trionfar, cor abbandoni amore, e cor amato in campo. Ta forte trionfa, ta forte, ta forte trionfar.
Das ist der berühmte Hofsänger Paulino. Warum heißt die Oper eigentlich Montezuma? Die Oper spielt im fernen Mexiko und dort regierte der Kaiser der Azteken Montezuma. Die Spanier haben damals viele Schiffe mit Soldaten in die ferne Welt geschickt, um sie zu erkunden. Aber um sie auch zu erobern. Paulino ist der kaiserliche General von Kaiser Montezuma. Und Montezuma selber steht unmittelbar vor seiner Hochzeit. Der General misstraut den Spaniern. Ihm sind sie suspekt und ihre Absichten sowieso. So versucht er, Montezuma vor ihnen zu warnen. Aber Montezuma hört nicht hin und die Tragödie nimmt ihren Lauf, an deren Ende die siegreichen Spanier vor vielen getöteten Azteken stehen. Auch Montezuma wird sterben. Das Besondere an dieser Oper ist, müsst ihr wissen, dass König Friedrich selbst den Text für diese Oper geschrieben hat. Diesen Text nennt man das Libretto. Und seine jüngste Schwester Amalie und er, ich zeige sie euch gleich, hier seht ihr sie, sind beide sehr musikbegeistert und wissen auch ganz viel über die Musik. Und vor der Premiere von Montezuma diskutieren sie ganz oft über die Einzelheiten dieser Oper. Auch ganz Berlin fiebert dieser Uraufführung von Montezuma entgegen.
Was für eine schöne und durchdringende Stimme Paulino hat. Den Text, muss ich zugeben, verstehe ich nicht. Wisst ihr vielleicht, auf welcher Sprache er singt? Was meinst du? Französisch? Italienisch? Ich glaube auch. Mit welcher Leichtigkeit er lange Tonfolgen singt. Manchmal kommt es mir vor, als würde er niemals Luft holen. Ach ja, ich bin Johann. Seit kurzem bin ich der Ankleider des berühmten Hofsängers Paulino. Welche Ehre wurde mir dadurch zuteil. Denn eigentlich bin ich nämlich Lehrling in einer Posamentierwerkstatt in Potsdam. Einer Textilwerkstatt, in der Gold- und Silberverzierungen an Stoffen aller Art hergestellt werden. Die Werkstatt wurde beauftragt, das Kostüm für Paulino anzufertigen. Ich durfte daran mitarbeiten und das Kostüm nach Berlin transportieren. Wie nervös ich vor dem ersten Treffen mit ihm war. Doch er wollte mich tatsächlich als seinen Ankleider einstellen. Und hier bin ich nun. Durch Paulino habe ich die wichtigsten Orte und Wege dieser Hofoper kennengelernt. Übrigens nennt Paulino mich immer Gianni. Mir ist jedoch aufgefallen, dass Paulino immer nur gebückt die Treppen hinaufgeht. Dabei fasst er sich an den Bauch und sieht ganz blass aus. Doch habe ich mich bisher nicht getraut, ihn darauf anzusprechen. Paulino.
Gianni, ciao. Ich liebe meine Arie. Sie soll die Herzen der Zuschauer öffnen, verstehst du?
Ja.
Das ist das Wahrhafte, das Schöne an die ganze Musik. Ich sehe das Glänzen in deinen Augen. Gib zu, ich habe dich schon ein klein wenig infiziert. Oder denkst du schon wieder an diese Mädchen aus dem 21. Jahrhundert? Wie heißt sie noch?
Emma.
Emma, che bello, was für ein schöner Name. All'amore. Gegen Liebeskummer hilft nur gute italienische Küche.
Oh ja.
Pizza, Pasta, Polentine.
Ah, wie köstlich.
Risotto, Mozzarella und Oliven.
Ja. Ah, ja, Mandeln.
Was meinst du? Komm, gehen wir.
Wir gehen.
Andiamo, ja. Komm.
Oh. Alles gut, Paulino?
Oh, da sind wieder diese furchtbaren Schmerzen. Ma uguale, komm, gehen wir. Kaperne, frische parmesanische
oder
Käse.
Pistazien.
Trüffel.
Oder kandierte Feigen.
Tiramisu.
Wie köstlich. Hygiene,
Lagolin, ein Brock.
Mandeln.
Wie ihr seht, hat Emma einen ganz wichtigen Platz in Johanns Herzen. Wie ist das denn bei Emma, fragt ihr euch. So springen wir in die Gegenwart und fragen uns, was machen die unzertrennlichen Freundinnen Emma und Leonie? Es ist das erste Mal, dass Emma alleine zu Madame R. geht. Sie ist aufgeregt. Wie sollte sie einer sicherlich erstaunten Madame R. erklären, dass sie heute alleine vor ihrer Haustüre stand? Die Wahrheit? Dass sie ihr Herz nach einem Jahr in der Gegenwart immer noch an einen Teenager im 18. Jahrhundert verloren hatte, an einen Waisen, der in armen Verhältnissen lebt. Madame R. öffnet die Haustür. Hallo, ist alles, was Emma über die Lippen kommt. Sie ist auf einmal aufgeregt. Kommst du direkt von der Schule, Madame R.? Kommst du direkt von der Schule? Madame R. schaut auf ihre Uhr. Ja, Emma gibt sich einen Ruck. Aber Leonie kommt nicht später. Genau weiß ich es nicht, zumindest glaube ich das nicht. Ah, na dann, komm, wir machen uns einen Tee. Und für den ersten Hunger nach der Schule findet sich bestimmt etwas in meiner Küche. Die beiden machen es sich in der Küche gemütlich. Emma senkt kurz ihren Kopf, streicht sich dabei über die Stirn. Ich bin sauer auf Leonie, enttäuscht von ihr. Gemeine Bemerkungen über meine Gefühle, das muss ich mir nicht gefallen lassen. Über alles konnten wir reden, vertraulich eben. Doch das ist wie eine Seifenblase, zerplatzt, ich weiß nicht weiter. Darf ich fragen, worum es zwischen euch beiden geht? Es geht um Johann. Mir geht Johann nicht aus dem Kopf, besser aus dem Herz. Ich habe mich in ihn verliebt. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Ich weiß, das klingt absurd, doch so ist es. Leonie weiß alles darüber. Das hätte ich mal lieber lassen sollen. Die nimmt mich nicht mehr ernst, macht sich über mich lustig. Sie sagte mir ins Gesicht, dass ich mir meine Liebe zu Johann abschminken soll. Und das Wort Liebe setzte sie dabei in Anführungszeichen. Ich verstehe nun, warum du alleine hier bist. Ich will ganz offen zu dir sein, Madame R., es muss etwas passieren. Ich möchte zu Johann zurück. Ich vermisse ihn zu sehr. Wirst du mir dabei helfen? Madame R. steht auf und geht in die Bibliothek. Sie kommt mit einer Spieluhr in der Hand zurück und stellt sie vor Emma auf den Küchentisch. Der untere Teil der Spieluhr erinnert Emma an eine goldene Dose. Oben auf dem Deckel sitzt vor den Resten eines Säulentempels auf der Bank ein Paar. Figuren und Szenerie sind filigran aus Gold geformt und mit winzigen Edelsteinen dekoriert. Nachdem Madame R. die Spieluhr aufgezogen hat, fängt die Szenerie sofort an, sich zu drehen. Und Emma hört eine einfache, fröhliche Melodie. In ihren Gedanken ist es plötzlich Johann, der mit ihr vor dem romantischen Säulentempel sitzt und ihr seine große Zuneigung gesteht. Auf einmal wird Emma bewusst, dass sie die Melodie der Spieluhr kaum mehr hören kann. Stattdessen erklingt ein Chor aus der Ferne. Noch dreht sich die Spieluhr vor ihren Augen, doch der Kavalier scheint tatsächlich seine Arme zu bewegen. Merkwürdig, der Chorgesang wird lauter, der Kavalier größer, er entpuppt sich als Dirigent, der vor einem Chor, vor ihrem Chor steht. Der Gesang umhüllt sie. Wenig später reisen auch Madame R. und Leonie in die Vergangenheit. Leonie war nach ihrem geliebten Basketballtraining mit ihrem Rennrad bei Madame R. vorbeigekommen. Allerdings reisen Madame R. und Leonie nicht anhand dieser Spieluhr und ihrem Zauber in die Vergangenheit, sondern sie reisen anhand oder durch die Magie alter esoterischer Spiegel, die in Madame R.'s Vorgarten an einer Buche hängen.
Diese blöde Haube! Am liebsten würde ich sie mir vom Kopf reißen. Gott, wie das alles juckt. Oh Gott, sind das Läuse, die auf meinem Kopf herumkrabbeln? Oh nee, bitte nicht. Oh Gott, wie albern ich aussehe. Oh, ich kann kaum atmen. So fest sitzt die eingeschnürte Bluse, aber gut, was soll's. Ich muss mich jetzt hier benehmen. Ich bin nämlich die Zofe von Madame R., die hier und jetzt Gräfin Aurelia von Rathen heißt. Und ich heiße nun nicht mehr Leonie, sondern Zofe Eleonore. Madame R. ist die Hofdame von Prinzessin Amalie. Sie ist die Schwester des Königs, Friedrich II. Unfassbar, ich bin dem König begegnet live. Und er ist so klein. Er reicht mir ja gerade mal bis zur Schulter. Aber welche Pracht er ausstrahlt, das ist durch und durch königlich. Um das mal zu erleben, ja, da hält man es in diesem Fummel schon aus. Ach so, was ihr vielleicht noch wissen solltet, ich Ich habe mich fürchterlich mit meiner Freundin Emma gestritten und sie ist zunächst allein zu Johann ins 18. Jahrhundert gereist. Sie ist, Gott, sie ist so verliebt in ihn. Um zu wissen, wie es ihr geht, ja, da musste ich einfach hinterher. Und jedenfalls habe ich sie gesehen. Bei der Probe der königlichen Hofoper. Sie singt dort im Chor mit. Ich konnte es vom Zuschauerraum erkennen. Aber bevor ich mich auf die Suche nach Emma gemacht habe, ja, da musste ich ja diesen ganzen Etikettenblödsinn lernen. Also uns fällt es ja sofort auf, dass ich eigentlich aus dem 21. Jahrhundert bin. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich meine, stellt euch vor, ich muss jeden siezen, aber niemals direkt. Ich sage also nicht Sie, sondern wünschen Madame noch etwas Konfekt? Gott, wie gestellst, oder? Und ich darf einen Satz nie mit Ich beginnen. Man stellt sich selbst nämlich nie in den Vordergrund und gesellschaftlich höher stehenden Personen halte ich mich erstens mindestens 5 Schritte zurück. Zweitens spreche ich sie nie als Erste an. Und drittens halte ich mich in den Hintergrund. Und viertens, wenn ich dann angesprochen werde, signalisiere ich meine Bereitschaft zur Entgegennahme, indem ich meinen Oberkörper leicht nach vorne beuge. Also in etwa so, glaube ich, die rechte Hand auf die Brust lege, ganz sanft, aber nur fast, und die linke nach hinten ausführe. Ja, ihr könnt das ja zu Hause mal ausprobieren, dann wisst ihr jedenfalls, wie blöd das ist. Ich könnte echt eine ganze Klassenarbeit in Etikette schreiben, so sehr habe ich das jetzt schon verinnerlicht. Gott.
Habe ich das richtig gesehen?
Ja, das hast du was. Gott, was machst du hier? Bist du nicht in der Posamentierwerkstatt in Potsdam? Dich hätte ich hier wirklich nicht erwartet.
Ja, ich dich auch nicht. Sei gegrüßt, Leonie.
Hallo, Johann. Oh, es ist schön, dich wiederzusehen. Entschuldigung.
Ja, das finde ich auch.
Ja, du, ich hab mir die Probe der königlichen Hofoper angeschaut. Ich bin nämlich jetzt die Zofe von der Gräfin Aurelia. Und sie ist die Hofdame von Prinzessin Amalie. Der König, der hat seine Schwester gebeten, ihn zur Probe zu begleiten. Und deshalb sind nun Prinzessin Amalie, ihre Hofdame und ich hier. Du, der König, der hat das Libretto zu der Oper verfasst.
Ja, das habe ich auch schon erfahren. Für die Zeit der Aufführungen bin ich der Ankleider des Hofsängers Paulino.
Wow, oh, wie schön, Johann, das freut mich für dich.
Ja, so stell dir vor, auch ich bin dem König begegnet.
Ja.
Als er sich die Kulissen hinter der Bühne ansah. Nur wenige Meter stand ich von ihm entfernt. Wie stattlich und schön er aussah, sein Rock aus schönsten Posamenten aus Gold und Silber verziert. Sein Gesicht so edel, ja, er wirkt charmant.
Was? Charmant? Nee, also das kann ich so nicht bestätigen. Wie streng er während der Probe mit manchen Beteiligten umging. Der eine Sänger, der schien für ihn Luft zu sein, so unzufrieden war er mit ihm. Das fand ich ungerechtfertigt und ich fand das überhaupt nicht nett. Er hat ihn zur Schnecke gemacht und seine Favoriten in den Himmel gehoben. Er ist dem Komponisten, ist der autoritär ins Wort gefallen. Der hat sich wirklich in alles hat er sich eingemischt.
Aber er ist auch unser König, den alle verehren, dem alle huldigen müssen.
Also ich weiß nicht, ob ich so jemanden huldigen würde.
Das ist seine Aufgabe. Er ist auch unser mächtiger König.
Trotzdem. Naja, wie auch immer, du, hast du Emma gesehen? Ich habe sie bei der Probe der Oper Montezuma im Chor entdeckt. Seid ihr euch schon begegnet?
Ja, das sind wir. Aber nur kurz. Wir sind alle so beschäftigt. Hör zu, Leonie. Ich mache mir allerdings Sorgen um Paulinos Gesundheit. Die Heilung nach einer Operation, der er sich nicht vor allzu langer Zeit unterziehen musste, schreitet schlecht voran. Die Wunde scheint ihm Schmerzen zu bereiten.
Wo ist denn die Wunde?
An seinem Bauch.
Und nimmt er Medikamente?
Ja, er nimmt eine Arznei, die den Namen Stein der Unsterblichkeit trägt. Okay. Ich habe sie hier. Hier in diesem roten Säckchen.
Ah, zeig mir.
Nein. Paulino meint, diese Arznei würde ihn über die Premiere retten. Aber ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Emma kennt diesen Stein leider auch nicht. Weißt du vielleicht, was es mit diesem Stein auf sich haben könnte?
Nee, leider nein. Aber ich kann ja die Gräfin Aurelia fragen. Vielleicht kann sie uns weiterhelfen. Aber danach, da bringst du mich zu Emma. Einverstanden?
Einverstanden.
Na dann komm.
Gut.
Komm.
Die Opernpremiere steht unmittelbar bevor. Leonie als Zofe von Madame R. oder besser gesagt der Gräfin Aurelia hat irre viel zu tun, um sie für die Opernpremiere zu schmücken, ihre Garderobe und ihr schönes Kurkleid anzuziehen und sich zu schminken. Hier seht ihr den Friseur, der auch in Madame R.'s Gemächer kommt, um sie zu pudern. Hier auf dem nächsten Bild seht ihr, es ist vielleicht ein Längsschnitt durch die Königliche Hofoper in Berlin. Hier vorne seht ihr die Bühne und den ganzen Backstage-Bereich, wo die Künstler ihre Künstlergarderoben haben, wo die Handwerker und sonstigen Handwerker sind. Hier in der Mitte ist das Parkett und die ganzen Ränge, da sitzen die Zuschauer. Und hier, das ist was Besonderes, das ist der Apollosaal. Da werden dann nach der Oper immer große Feste gefeiert. Und Madame R. oder Gräfin Aurelia, stellt euch vor, hat Leonie eine Karte für die Premiere organisieren können. Und sie sitzt dort oben, ich komme kaum hin, mit meinen Fingern im dritten Rang. Ist das nicht großartig?
Undine singt. Wer ist denn dran? Wer ist dran?
Leonie.
Also, okay, sie hat gesprochen.
Der Geräuschpegel, der ist erstaunlich. Ich meine, das gleicht ja eher einem Jahrmarkt als dem geordneten Ankommen vor einer Opernpremiere. Naja, nur mit dem Unterschied, dass die Menschen wunderschön gekleidet sind und sich sehr förmlich bewegen. Ich meine, der Kopf- und Kleiderschmuck der Damen, der glänzt im Kerzenlicht und viele, naja, die bewegen dezent ihre Fächer. An der Decke, da hängen Kronleuchter mit unzähligen brennenden Kerzen. Und der Orchestergraben, Cembalos. An einem sitzt der Dirigent, und also der Konzertmeister und Komponist Karl Heinrich Graun, der von dort auch die jeweiligen Einsätze gibt. Dann gibt es 16 Violinen und Bratschen, 2 Kontrabässe, 12 Holzbläser, darunter Flöten, Oboen und Fagotte, eine Harfe und Waldhörner. Aber, oh Gott, es ist ganz schön stickig, aber ich glaube, es beginnt.
Vera quae nobi core, che in sua bontà riposa. Che in sua bontà riposa. Spesso la frode ascosa, spesso la frode ascosa, lo viene ad inganna.
Gianni, nachputern müssen wir jetzt nicht, aber sage mir, wo ist die Portilla mit dem Steine der Unsterblichkeit? Meine Schmerzen, ich fürchte um meine Wunde.
Hier ist sie, Paulino.
Grazie.
Darf ich dir eine Frage stellen, Paulino? So weiß ich wohl, dass die Zeit zu deinem nächsten Auftritt knapp bemessen ist, doch die Frage liegt mir am Herzen.
Für das, was dir al cuore ist, mein Freund, habe ich immer eine offene Ohr. So ebbe an.
Was ist dieser Stein der Unsterblichkeit denn nun wirklich?
Es ist ein Medikamente wie jeder andere, basta.
Mir scheint, als ginge eine Abhängigkeit davon aus.
Gianni, ich schätze deine Hartnäckigkeit wirklich sehr, aber für so etwas ist jetzt keine Zeit. Die Premiere geht weiter.
Ja. Wird Paulino die Premiere zu Ende singen können?
Warum weicht mir Johann aus, wenn ich ihn nach Emma frage?
Wird meine Vorrat an die Steine der Unsterblichkeit reichen?
Was hat es mit Paulino auf sich? Wird er die Premiere weitersingen können?
Welche Rolle wird für mich der König noch spielen? Und was bedeutet das für Emma und mich und unsere Liebe?
Wie lange werden wir uns noch streiten, Emma?
Warum reist Madame R. zwischen den Zeiten, zwischen dem Barock und heute?
Lest das Buch.
Dann erfahrt ihr's.
Ja, wirklich, glaubt uns.
Wir garantieren euch ein spannendes Leseabenteuer.
Dankeschön.
Dankeschön.
Danke. Danke. Danke für die Aufmerksamkeit.
Komm mal rein.
Nur.
Ja, sagen Sie ihm das. Also das Buch kannst du natürlich zu kaufen hinter dem, dem Lesetreff. Und ganz, ganz herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.